Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Dorothee Holz, herzlich willkommen. Geht bald nichts mehr bei der Deutschen Bahn und das womöglich mitten in den Sommerferien. Der Bundesvorstand der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG will seine Mitglieder über unbefristete Streiks abstimmen lassen. Tausende vermeidbare Todesfälle in deutschen Krankenhäusern jährlich. Das besagt eine Studie, die heute vorgestellt wurde. Der Grund mangelnde Ausstattung und Spezialisierung. Auch das ein Thema in dieser Sendung. Und wir blicken auf einen Jahrestag. Am 23. Juni 2016 haben sich die Briten ganz knapp für den Austritt aus der EU entschieden. Was hat der Brexit mit der Wirtschaft und der Gesellschaft in Großbritannien gemacht? Dazu ein Gespräch. Doch zunächst schauen wir auf die Deutsche Bahn, auf das, was Reisenden, was Pendlerinnen und Pendlern in diesem Sommer drohen könnte. Nach tagelangen Verhandlungen erklärte die Gewerkschaft EVG die Gespräche gestern Abend für beendet und will in einen unbefristeten Streik treten. Dieter Nürnberger über den aktuellen Stand.
Die Zeichen stehen auf Streik und auch unbefristete Arbeitsniederlegungen sind in den kommenden Wochen zur Ferien- und somit Hauptreisezeit zu erwarten. Nach dem Abbruch der Tarifverhandlungen zwischen der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft und der Deutschen Bahn AG ruft die EVG nun ihre Mitglieder zur Urabstimmung auf. Ein einstimmiger Beschluss des Bundesvorstands der Gewerkschaft. Zwar habe man in den Tarifverhandlungen Kompromisse aufgezeigt, sagt EVG-Chef Martin Burkhardt, doch angesichts der weiterhin hohen Inflation in Deutschland erwarteten die Beschäftigten umgehend eine möglichst kräftige Lohnerhöhung. Und hier habe die Bahn AG zu wenig angeboten. Hinzu kämen Differenzen über die Laufzeit eines künftigen Tarifvertrages, so Martin Burkhardt.
Die Gründe sind im Wesentlichen die lange Laufzeit von 27 Monaten und die Auszahlungszeiträume im Dezember 23 mit 200 Euro und im August 24 auch mit 200 Euro für alle. Das reicht nicht.
Die Urabstimmung der EVG-Mitglieder im bundeseigenen Bahnkonzern wird zwischen 4 und 5 Wochen dauern, so Burkhardt. Für Arbeitsniederlegungen müssten 75% der Befragten stimmen. Die Gewerkschaft geht davon aus, dass die Streikbereitschaft innerhalb der Belegschaft weiterhin hoch ist. Für eine konkrete Streikstrategie sei es aber noch zu früh, sagt Cosima Ingenschei, Verhandlungsführerin der EVG bei den gegenwärtigen Tarifgesprächen mit den Bahnunternehmen. Sie schließt aber auch Warnstreiks während der Urabstimmungsphase ausdrücklich nicht aus.
Wir wissen ja auch, die Kolleginnen und Kollegen brauchen das Geld auch möglichst zügig. Wenn jetzt die Bahn mit einem guten neuen Angebot auf uns zukommen würde, würden wir natürlich weiter verhandeln, auch während einer Urabstimmung. Und dafür kann vielleicht auch ein Warnstreik während einer Urabstimmung Sinn machen. Aber die Streikstrategie, die werden wir jetzt erstmal klären unter uns.
Die Deutsche Bahn AG reagierte nur schriftlich auf die Ankündigung der Urabstimmung. Die EVG wolle jetzt Millionen Menschen die Sommerzeit vermiesen. Reisende würden mit Streikandrohungen verunsichert, so Martin Seiler, der DB-Verhandlungsführer. Er verweist zudem auf Fortschritte, die es in den bisherigen Tarifgesprächen durchaus gegeben habe. Zitat:
Diese Eskalation ist absolut unnötig. Wir waren ganz kurz vor dem Abschluss. Es liegen 140 Seiten unterschriftsreifer Tarifvertrag auf dem Tisch. Ein Ergebnis wird durch die Urabstimmung um Monate verzögert. An der DB liegt es nicht. Sie ist weiterhin lösungsbereit.
Die Bahn AG verweist auf eine bereits ausgehandelte steuerfreie Inflationsausgleichspauschale in Höhe von 2.850 Euro für jeden Beschäftigten. Zuletzt offerierte sie eine je nach Einkommensgruppen gestaffelte Entgelterhöhung von bis zu 12%. Seit Februar verhandeln die Eisenbahngewerkschaft und die Deutsche Bahn AG. Es gab bereits 2 Warnstreiks im März und April. Ein unbefristeter Streik nach der Urabstimmung würde Bahnreisende und Berufspendler dann wahrscheinlich Ende Juli deutlich stärker beeinträchtigen.
Dieter Nürnberger aus Berlin. Es klingt dramatisch, sehr beunruhigend, was eine Analyse der Regierungskommission zur Versorgung in deutschen Krankenhäusern besagt. Danach wären Tausende von Todesfällen in Deutschland jedes Jahr vermeidbar, wenn Krankenhäuser besser auf Krebs, Schlaganfall oder auf Patientinnen und Patienten mit Herz-Kreislauf-Problemen spezialisiert wären. Für Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach durchaus ein gewichtiges Argument, um seine geplante Krankenhausreform durchzubringen. Wie steht es um die Versorgung in unseren Kliniken? Tom Funke.
Der Vorsitzende der Regierungskommission zur Verbesserung der Krankenhausversorgung, Tom Chur, verdeutlicht bei der Vorstellung der Analyse zur Verbesserung von Qualität und Sicherheit der Gesundheitsversorgung am Beispiel Schlaganfall, in einem besser ausgestatteten Krankenhaus sei das Sterberisiko geringer.
Im ersten Jahr eine Sterberate von 23,9%. Aber diejenigen, die in einer Klinik ohne so eine Stroke Unit behandelt werden, haben eine Sterberate von 30,4%.
Es gäbe ein enormes Potenzial für Qualitätssteigerung. Rund 5000 Menschen hätten überleben können, wenn es mehr solcher Stroke-Units gäbe. Die Qualität der Behandlung sei der Analyse zufolge auch relevanter für das Überleben als beispielsweise der geringfügig längere Anfahrtsweg zur Klinik. Die vom Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, eingesetzte Regierungskommission unterstützt somit eines der zentralen Anliegen des Ministers bei der geplanten Krankenhausreform.
Der Bund macht keine Qualitätskompromisse. Die wird es nicht geben. Selbst dann, wenn das bedeuten würde, wir hätten zum Schluss dann doch keine Reform.
Im internationalen Vergleich gebe Deutschland zwar am meisten für Gesundheit aus, bei der Qualität befände sich das Land aber im Mittelfeld. Dies müsse sich ändern.
Daher werden wir die Krankenhäuser untersuchen. Wir werden die Leistungsgruppen, die wir da bilden, die werden wir den Krankenhäusern zuordnen. Wir schauen dann, welche dieser Krankenhäuser erfüllen die Qualitätskriterien für diese Leistungsgruppen. Und wo die Qualitätskriterien nicht erfüllt sind, wird der Bund nicht mehr bezahlen.
Zudem plant der Gesundheitsminister, die Qualitätsdaten zu jedem Krankenhaus öffentlich zu machen. In der Vergangenheit habe man deshalb Gegenwind aus den Ländern bekommen, er sehe aber jetzt in diesem Punkt ein Umdenken. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft DKG kritisiert die neueste Stellungnahme der Regierungskommission und weist zentrale Behauptungen zurück. Die stellvertretende Vorstandsvorsitzende Henriette Neumeier sagt gegenüber dem Deutschlandradio Hauptstadtstudio:
Es ist so, dass heute schon 90% der akuten Schlaganfälle in spezialisierten Stroke Units behandelt werden. Wir haben ein so akkurat gewebtes Netz von Schlaganfallversorgung, dass wir tatsächlich fast den Idealzustand erreicht haben. Also wenn wir dort eine Ausdünnung machen, müsste man eigentlich die Frage beantworten, ob wir Versorgungsqualität nicht durch eine Standortreform in Frage stellen.
Kritisch sieht die DKG auch die Aussage von Bundesgesundheitsminister Lauterbach, dass knapp einem Viertel der Krankenhäuser die Insolvenz drohe, bevor die Krankenhausreform überhaupt greife. Gerade wenn es um Qualität gehe, müsse man sich alle Dimensionen anschauen. Ein Aspekt sei dabei der grundsätzliche Zugang zur Gesundheitsversorgung. Hier drohten auch Krankenhäuser insolvent zu gehen, die eigentlich für eine Grundversorgung gebraucht würden. Niemanden sei geholfen, wenn Patienten überhaupt kein Krankenhaus in der Region vorfänden. Lauterbach hofft, die Eckpunkte zur Reform möglichst noch kommende Woche vorzustellen. Dann könnte im zweiten Halbjahr das Gesetzgebungsverfahren starten.
Tom Funke berichtete. Ja, das klingt mutig nach großen Reformen, aber sind es auch mehr als schöne Worte. In Paris wird über einen neuen weltweiten Finanzpakt verhandelt. Der französische Präsident Macron hat 100 Staats- und Regierungschefs eingeladen, um darüber zu beraten, wie sich die Länder des globalen Südens besser gegen die Folgen des Klimawandels schützen können, auch und vor allem finanziell. Der Wermutstropfen, verbindliche Beschlüsse sind nicht zu erwarten, aber vielleicht wichtige Impulse. Caroline Diller aus Paris.
Immerhin eines habe dieser Gipfel schon mal gezeigt, findet Mia Motley. Sie ist die Premierministerin des kleinen Inselstaates Barbados.
There is now the beginning of the understanding that poverty and climate cannot be separated.
Man habe begriffen, dass man Armutsbekämpfung und den Kampf gegen die Folgen des Klimawandels zusammendenken müsse. Mia Motley ist, neben Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, die treibende Kraft hinter dem Gipfel. Und mit einer klaren Forderung nach Paris gekommen. Ich appelliere an uns, die wir hier sind. Wir müssen den hier versammelten Staats- und Regierungschefs klarmachen, dass die Welt nicht im Schatten einer alten, imperialen Ordnung weiter existieren kann. Eine Ordnung, die die Bedürfnisse einzelner Länder nicht wahrnimmt, ihnen nicht zuhört. Und schlimmer noch, die Bedürfnisse der Menschen ignoriert. Denn es sind die Länder des globalen Nordens, die mit ihrem Lebens- und Wirtschaftsstil maßgeblich für den Klimawandel verantwortlich sind, während die Länder des Südens mit den Folgen zu kämpfen haben. Mit dem Gipfel will Frankreichs Präsident Emmanuel Macron das ändern und unter anderem das internationale Finanzsystem reformieren.
Nous avons Wir
haben ein Finanzsystem, das auf Vereinbarungen der Vergangenheit basiert. Und es hat in der Vergangenheit funktioniert. Aber es entspricht nicht mehr dem, was wir heute brauchen. Wir müssen seine Funktionsweise unseren Zielen von heute anpassen, sagte Macron am Morgen bei der Eröffnungszeremonie. In Arbeitsgruppen werden nun Ideen beraten, wie sich die Länder des globalen Südens besser gegen die Folgen des Klimawandels schützen können. Eine dieser Ideen ist, die Schulden dieser Länder neu zu strukturieren oder zu stunden, wenn sie mit klimabedingten Naturkatastrophen zu kämpfen haben. Außerdem soll über eine CO2-Steuer für internationale Schifffahrt diskutiert werden. Mia Mottley geht allerdings noch weiter.
What is required of us now is absolute transformation and not reform of our institutions.
Es brauche einen fundamentalen Wandel und nicht nur Reformen, so die Premierministerin von Barbados. Esther Duflo sieht das ähnlich. Für die Wirtschaftsnobelpreisträgerin geht es bei dem Gipfel nicht um Solidarität, sondern darum, dass sich die reichen Länder ihrer Verantwortung stellen.
Il faut un signal fort pour mettre en place des mécanismes de transfert financier qui correspondent à nos émissions.
Es muss wirklich darum gehen, dass unsere finanziellen Transferleistungen dem entsprechen, was wir an Emissionen in die Atmosphäre pusten. Und dafür braucht es wirksame Mechanismen. Das ist keine Frage von Hilfe, das schulden wir diesen Ländern. Wir brauchen jetzt mehr als nur Versprechungen an die Länder des Südens, denn seit dem Pariser Klimaabkommen gab es viele, die nicht eingehalten wurden, und das hat Vertrauen kaputt gemacht. Allerdings werden sich die Teilnehmer in Paris kaum auf wirksame Mechanismen einigen, geschweige denn solche beschließen. Das Ganze ist eher ein gigantischer runder Tisch und kein Forum für Entscheidungen. Aber hier können und sollen Vorschläge für zukünftige Konferenzen entstehen. Zum Beispiel für die UN-Klimakonferenz Ende des Jahres in Dubai.
Immerhin Vorschläge, das war Caroline Düller aus Paris. Und wir machen einen großen Sprung in den reichen oder vielleicht doch nicht mehr so reichen Norden nach Großbritannien. Dort lag die Inflation im Mai bei 8,7%, die höchste Rate unter den großen G7-Staaten. Die Daten kamen gestern und die britische Notenbank hat heute mit einem großen Zinsschritt darauf reagiert. Aus London, Christoph Brössel.
Die Bank of England forciert das Tempo bei der Bekämpfung der Inflation. Die Notenbank erhöhte den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte auf 5%. Beobachter hatten mit einem niedrigeren Zinsschritt gerechnet. Dieser Wert gibt an, zu welchem Zinssatz sich Banken bei der Zentralbank Geld leihen können. Die Bank of England will so die hohe Inflation im Vereinigten Königreich bekämpfen. Diese lag zuletzt bei 8,7%, deutlich höher als in der Eurozone. Für viele Hausbesitzer in Großbritannien, die ihre Immobilie abbezahlen, ist das ein Problem. Im Vereinigten Königreich sind die Laufzeiten für Immobilienkredite deutlich kürzer als in Deutschland. Allein in diesem Jahr müssen etwa 1,4 Millionen Haushalte neue Kredite abschließen und werden deutlich höhere Kosten haben. Experten schätzen, dass die Zinsen für Hauskredite auf bis zu 9% steigen könnten. Das Thema dominiert die Schlagzeilen. Viele Menschen sind verzweifelt. Das erhöht den Druck auf die britische Regierung, die in der Bekämpfung der Inflation bislang keine Erfolge verzeichnen konnte.
Über diese Daten und ein besonderes Ereignis möchte ich jetzt mit Holger Schmieding sprechen, Chefvolkswirt der Berenberg Bank, seit 1998 in London tätig, heute aber aus Hamburg zugeschaltet. Wir machen es ein bisschen spannend, Herr Schmieding. Erklären Sie uns zunächst, warum die Inflation in Großbritannien so hoch ist, deutlich höher als in der Eurozone.
Es gibt einen großen Grund. In Großbritannien steigen seit einigen Jahren die Löhne deutlich stärker als auf dem Kontinent. Zuletzt mit einer Rate von etwa 7,5%, während es in der Eurozone im Durchschnitt etwas unter 5% sind. Und höhere Löhne bedeuten natürlich höhere Kosten für Unternehmen, gerade bei Dienstleistungen, die halt sehr viel vom Einsatz von Arbeit abhängen. Und dazu kam wahrscheinlich im Monat Mai ein kleiner Sondergrund, nämlich die Krönung von König Charles. Die haben manche Briten wohl gut gefeiert und dabei dann auch etwas Geld für Feierlichkeiten ausgegeben. Es ist zumindest auffällig, dass gerade Sachen, die Spaß machen, im Monat Mai in Großbritannien noch etwas teurer waren als anderswo.
Sachen, die Spaß machen, aber immerhin höhere Löhne, das ist ja für die Menschen in Arbeit ein gutes Signal. Aber es kann die Inflation noch lange nicht ausgleichen. Das ist ja ein Riesenproblem.
Ja, und aus volkswirtschaftlicher Sicht sollten die höheren Löhne die Inflation auch nicht ausgleichen, denn die Inflation, zumindest die Inflation, die wir bis vor kurzem überwiegend hatten in Europa, ist ja die Putin-Inflation. Das heißt, der Anstieg der Preise für Energie. Und das sind ja Kosten für Unternehmen. Wir können nicht den Unternehmen gleichzeitig deutlich höhere Löhne aufbürden und höhere Kosten für Energie, die ja nicht nur Haushalte, sondern Unternehmen auch haben. Dann gehen nämlich die Unternehmen auf Dauer pleite. Also richtig wäre es, wenn die höheren Kosten für Energie, die halt ins Ausland gezahlt werden müssen, teilweise von den Bürgern getragen werden, teilweise von den Unternehmen, und der Staat dafür sorgt, dass die ärmeren Bürger, die es sich eben nicht leisten können, einen Ausgleich dafür bekommen.
Herr Schmieding, gehen wir auf ein Ereignis ein, das vor 7 Jahren, genau morgen vor 7 Jahren, mehr oder weniger die ganze Welt, vor allem auch die Finanzmärkte geschockt hat. Da hatte sich die Mehrheit der Briten für den Austritt aus der EU entschieden. Gibt es eine Verbindung zwischen der hohen Inflation und dem Brexit, der darauf folgte?
Es gibt eine gewisse Verbindung schon, denn als Folge dieser Abstimmung, die Europäische Union zu verlassen, haben viele Unternehmen ihre Investitionspläne in Großbritannien zurückgestellt. Wir sehen, dass die Unternehmensinvestitionen in Großbritannien jetzt etwa 25-30% niedriger sind, als sie es gewesen wären, wenn der Trend, den wir vor der Brexit-Abstimmung gehabt haben, wenn der sich weiter fortgesetzt hatte. Und weniger Unternehmensinvestitionen heißt halt, ja, weniger Maschinen im Einsatz, das heißt weniger Produktivität. Und weniger Produktivität heißt eben auch für die Unternehmen höhere Kosten und damit letztlich höhere Preise für die Verbraucher. Der Brexit ist nicht allein schuld, aber teilweise doch schuld an der britischen Inflation.
Woran ist der Brexit noch schuld?
Nun, dass es dem Land insgesamt nicht so gut geht, wie es sonst möglich gewesen wäre. Bis zum Brexit-Referendum war Großbritannien in der europäischen Wachstumsliga, zumindest unter den größeren Ländern, ziemlich weit vorne. Mittlerweile muss Großbritannien sich an Italien messen lassen, also an einem der strukturell etwas schwächeren Ländern auf dem Kontinent. Großbritannien ist abgestiegen von in etwa an der Spitze der europäischen Wachstumsliga ins untere Mittelfeld als Folge dieser Entscheidung, weil es jetzt für Unternehmen, für Investitionen nicht mehr so attraktiv ist wie früher.
Die Mehrheit der Briten wünscht sich ja angeblich die Rückkehr zurück oder ist angeblich gegen den Brexit, aber es ist immer noch keine überwältigende. Wie kommt das?
Weil es beim Thema Brexit eigentlich ja nicht um wirtschaftliche Fragen geht. Es geht letztlich um eine Frage: Wer bin ich, wie fühle ich, was ist mein Land? Identität kann man das nennen. Und das ist eine eher emotionale Frage als eine, die mit dem Verstand, auch mit wirtschaftlichen Argumenten entschieden wird. Dieses Take Back Control, wir wollen die Kontrolle zurückbekommen, war ja ein Appell der Brexiteers, der Brexit-Befürworter an Emotionen. Und es ist relativ schwer für Leute zuzugeben, dass sie einen Fehler gemacht haben. Manche tun das heute, die meisten aber weigern sich, gerade bei diesem emotionsgeladenen Thema zu sagen, also damals habe ich Unsinn gemacht.
Also das lassen wir jetzt mal stehen. Damit müssen die Briten weiter leben. Damals habe ich Unsinn gemacht. Holger Schmieding war das von der Berenberg Bank. Vielen Dank.
Gerne, Frau Holz.
Die Briten leiden also unter der sehr hohen Inflation, erst recht die Menschen in der Türkei. Offiziell liegt dort die Inflation bei 40%. Unabhängige Beobachter gehen sogar von einer Rate von 100% aus. Unvorstellbar. Im Kampf dagegen hatte Präsident Erdogan bisher Zinssenkungen als Gegenmittel verordnet. Die neue Notenbankchefin schlägt aber einen ganz anderen Weg ein. Konstantin Röse aus Frankfurt.
Es ist ein radikaler Kurswechsel, den die türkische Zentralbank angekündigt hat. Bisher hat sie die massiv gestiegene Inflation von zuletzt rund 40% absolut unkonventionell mit niedrigen Zinsen bekämpft. Die Kehrtwende jetzt: die Zinsen steigen auf 15%. Es sei auch ein Eingeständnis von Präsident Erdogan, dass er mit der von ihm forcierten Zinspolitik falsch lag, sagt Carsten Pschewski, Chefvolkswirt der ING Deutschland.
auch wenn jetzt der Zinsschritt vielleicht ein bisschen geringer ausgefallen ist, als der Markt das erwartet hatte. Es ist eine Kehrtwende, weil Erdogan und dann auch die türkische Notenbank ja deutlich machen, dass die Politik der letzten Jahre fehlgeschlagen ist.
Der wichtigste türkische Aktienindex verlor in einer ersten Reaktion auf die Zinsentscheidung rund 1,5%. Auch die Landeswährung Lira geriet unter Druck. Im Vorfeld hatten viele auf einen noch größeren Zinsschritt gehofft. Das Vertrauen der Finanzmärkte in die Türkei, es ist noch ziemlich beschädigt. Die Lira hat in den 20 Jahren Erdogan-Politik rund 94% an Wert verloren. Wichtige Importe wie Energie wurden deshalb immer teurer. Sogar an ihre Devisenreserven musste die türkische Zentralbank ran, um die Lira zu stützen. Überrascht hat Erdogan dann viele Beobachter, indem er die erfahrene Wall-Street-Bankerin Hafize Gaye Erkan zur neuen Chefin der türkischen Zentralbank ernannt hat. Nun also die Zinsanhebung um 6,5%. Ein großer Schritt, der auch negative Folgen hat, erklärt Erdal Yalcin, Professor für internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Hochschule Konstanz.
Die Menschen haben in der Türkei sehr auf Pump, salopp gesagt, gelebt in den letzten Jahren. Und das wiederum war möglich, weil vor allem Kreditkartenzinsen niedrig waren. Wenn jetzt die Zinsen anziehen, dann wird es noch mal schwieriger für die Menschen, ihren alltäglichen Konsum und laufende Kosten zu decken.
Experten halten auch Turbulenzen im Bankensektor nicht für ausgeschlossen, wenn Kunden wegen stark steigender Zinsen ihre Kredite nicht mehr bedienen können oder Gelder von ihren Konten abziehen. Klar ist, die türkische Wirtschaft droht bei steigenden Zinsen abzukühlen. Auf der anderen Seite stehen die Chancen gut, dass internationale Investoren wieder zurück in die Türkei kommen und frisches Geld mitbringen. Wie nachhaltig die neue Wirtschafts- und Geldpolitik der Türkei ist, darauf schauen viele Börsenprofis in den nächsten Monaten jedenfalls sehr genau.
Ein Bericht von Konstantin Röse. Deutliche Zinserhöhungen also in Großbritannien und erst recht in der Türkei. Claudia Wehrle ist auf dem Frankfurter Börsenparkett. Frau Wehrle, sieht man das bei Ihnen mit Sorge?
Was Großbritannien, speziell aber die Türkei betrifft, ist das jeweils ja eine ganz besondere Lage. Die Bank of England versucht seit gut 1,5 Jahren die hohe Inflation in den Griff zu bekommen, mit mäßigem Erfolg. Und in der Türkei hat sich die Lage derart zugespitzt, dass ein weiter so alles noch komplizierter machen würde. Also von daher diese drastischen Maßnahmen, um wieder Vertrauen zu schaffen. Aber wenn man auch auf andere Länder schaut, wo die Situation nicht ganz so dramatisch ist, die Schweizer Notenbank verschärft ihren Kampf gegen die hohe Inflation, indem sie den Leitzins anhebt. Und das, obwohl die Teuerungsrate zuletzt zurückgegangen ist. Norwegens Währungshüter heben den Leitzins an. Die Europäische Zentralbank stimmt auf weitere Zinsanhebungen ein und ähnliche Töne sind auch aus den USA zu hören. Also von daher, ja, die Inflation wird derzeit an den Finanzmärkten als sehr großes Problem gesehen.
Also überall Zinsen rauf. So wie sich das anhört, dürfte das auch Auswirkungen auf den DAX haben.
Das hat Auswirkungen aus dem DAX. Der hat sich zwar von seinem Tagestief holen können, steht jetzt 0,3% im Minus bei 15.979 Punkten. Aber es ist einfach klar, es wird weitere Zinsanhebungen geben und damit werden andere Anlageformen attraktiver.
Frau Wehrle, wie sieht es am Devisenmarkt aus nach diesen Zinserhöhungen bei der türkischen Lira, dem britischen Pfund, aber natürlich auch bei dem Euro?
Die türkische Lira ist auf ein Rekordtief gefallen. Viele an der Börse hatten mit einem noch deutlicheren Zinsschritt gerechnet und das wird nun so interpretiert, dass die neue Notenbankchefin möglicherweise doch nur einen begrenzten Handlungsspielraum habe. Präsident Erdogan hat ja jahrelang an seinen umstrittenen Vorstellungen festgehalten, mit niedrigen Zinsen die Konjunktur am Laufen halten zu wollen. Und das trotz der Wirtschaftskrise, trotz der extrem hohen Inflation. Das britische Pfund stieg nach der Zinsentscheidung an, ist dann zwischenzeitlich aber wieder unter Druck geraten. Und der Euro, zeitweise über 1,10 Dollar, er kostet jetzt 1,0959 Dollar.
Wir wollen aber nicht nur schwarz malen, denn es gibt auch Lichtblicke, und zwar bei Konjunkturdaten, genauer bei Exportdaten.
Deutschlands Exporte in Länder außerhalb der EU sind im Mai leicht gestiegen, insgesamt gesehen. Wichtige Abnehmer von Waren made in Germany sind nach wie vor die USA. Aber auch allen Diskussionen zum Trotz gehört China dazu. Aber wenn man sich die Handelsbeziehungen der einzelnen Länder ein bisschen genauer anschaut, dann gibt es durchaus große Unterschiede. Sowohl die Exporte nach Amerika als auch nach China waren im entsprechenden Vorjahresmonat deutlich höher gewesen.
Ganz kurz noch, Übernahmen spielen an der Börse auch eine wichtige Rolle. Der Ölkonzern Abu Dhabi National Oil hat ein Auge auf Covestro geworfen, sich aber wohl eine Abfuhr eingehandelt.
Zu niedrig, das Übernahmegebot, so die Begründung. Das letzte Wort in dieser Sache dürfte aber noch nicht gesprochen sein.
Anleihen und Gold bitte noch.
Die Umlaufrendite von 2,5 auf 2,53% gestiegen und für die Feinunze Gold müssen 1.914,14 Dollar gezahlt werden.
Danke an Claudia Wehrle nach Frankfurt und danke auch für Ihr Interesse, sagte Dorothee Holz am Mikrofon. Es folgt Kultur heute mit Karin Fischer.